Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Kultkicker. Mein Name ist Olli Ditsch und heute spreche ich mit jemandem, der hat tatsächlich unter den Koryphäen des Trainerwesens trainiert. Unter anderem Felix Magath, Ralf Rangnick, Jupp Heynckes und er selber ist Trainer. Und mal gucken, ob er da auch an diese großartigen Trainer rankommen wird. Er trainiert zurzeit den 1. FC Lokomotive Leipzig. Ich freue mich auf Jochen Seitz. Hallo Jochen, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hi Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, bei dir dabei zu sein.
Bevor wir mal richtig in deine Vita einsteigen, machen wir es ein bisschen sportsjournalistisch und kümmern uns ein bisschen um Lok Leipzig. Ganz profane Frage, Saisonstart, alles okay für dich? Ein Unentschieden, ein Sieg bisher, ungeschlagen, zufrieden?
Ja, sehr zufrieden. Hätte mir vor der Saison jetzt jemand gesagt, dass wir aus den zwei Spiele 4 Punkte holen, weil sie ja doch auch sehr kompliziert waren mit in Zwickau und zu Hause gegen Altklinike. Dass doch auch zwei Top-Mannschaften sind in der Regionalliga Nordost, die zumindest hoch gehandelt werden. Da wäre ich natürlich sehr zufrieden gewesen, auch natürlich auf dem Hinblick, dass wir weniger Vorbereitungszeit hatten und natürlich auch die Geschichte mit der Relegation noch nicht ganz so aus den Köpfen raus war. Insofern sind wir froh, dass wir trotzdem wieder gut in die Saison reingestartet sind.
Gut, dass du es ansprichst, weil normalerweise man ein Gespräch ja nicht mit negativen Sachen anfangen soll, aber eigentlich ist das noch alles in unseren Köpfen. Du wirst in deinem ersten Jahr in Leipzig Doublesieger. Du verlierst, glaube ich, nur mit der Truppe 4-mal in der ganzen Saison, bist ja Meister und dann gibt es diese, Entschuldigung, verdepperten Relegationsspiele. Ja. Alle anderen, die Erster werden in der Regionalliga, feiern schön. Ihr müsst nochmal dahin. Havelse war der Gegner.
Ja.
Hab's knapp nicht geschafft.
Ja.
Wie frustrierend ist sowas?
Ja, brauchen wir nicht drum herum reden. Das war natürlich mit die bitterste Niederlage, die man im Profifußball bekommen kann. In der Relegation zu scheiden, als Meister zu scheiden. Also ich sag mal, es gibt ja ganz viele Relegationsspiele, wo du Tabellenplatz 2 erreicht hast. Dann ist es halt mal so, dass du Relegation spielst. Aber als Meister natürlich zu scheiden in 2 Spiele, wenn man eine herausragende Saison gespielt hat, das ist natürlich sehr ärgerlich und sehr bitter. Wir wussten allerdings trotzdem natürlich um die Gefahr, dort auch scheiden zu können, weil es ja doch sehr enge Spiele immer sind. Man sieht es auch in anderen Ligen, in jedem Relegationsspiel geht es immer ganz eng zur Sache und da entscheiden dann Kleinigkeiten. Aber als Meister ist es natürlich ja, extrem bitter, muss man ganz ehrlich sagen.
Müssen wir darüber reden, wie gut das ist, dass der DFB diese Entscheidung gefällt hat, dass nicht alle aussteigen? Man, da tut sich ja was, auch gerade Regionalliga Nordost, aber auch mittlerweile Profiklubs, erste, zweite Liga unterschreiben das ja auch, dass man da was ändern muss, ne?
Ja, es muss definitiv was geändert werden. Ich meine, der große Slogan ist natürlich auch, Meister müssen aufsteigen. Und im Endeffekt ist es ja da auch ganz kurz zusammengefasst. Es ist einfach so, wenn man eine herausragende Saison spielt, du hast es ja angesprochen, wir haben, glaube ich, aus 46 Spielen haben wir 4 Stück verloren und können dann trotzdem nicht den ganz großen Coup feiern. Das ist natürlich eine brutale Geschichte. Und wenn es halt eine ganze Saison dann an 2 Spielen hängt, und wir hatten dann extremes Pech auch. Wir hatten 120 Minuten, Pokalminuten samstags vorher, haben dann mittwochs und samstags wieder die Relegation spielen müssen. Dann waren viele Spieler angeschlagen, verletzte Spieler, die teilweise sehr wichtig waren für mich. Und es wird dann alles heruntergebrochen auf die 2 Spiele. Und das darf einfach nicht sein, wenn man so eine Runde hinlegt.
Jetzt haben die Spieler ja die Möglichkeit, wenn die dann sowas Negatives erleben, zu dir zu gehen, zum Trainerstaff zu gehen, zu Präsidenten zu gehen. Wie hast du es denn verarbeitet? Da sind wir schon bei dir als Person. So eine Enttäuschung hast du wahrscheinlich als Trainer, der ja auch noch nicht erlebt.
Das stimmt. Das Gute war, dass die Mannschaft dann gemeinsam oder ich sag mal größtenteils der Mannschaft mit 14, 15 Leuten nach Malle geflogen sind. Ich glaube, da kannst du es dann trotzdem in der Gemeinschaft ganz gut verarbeiten. Und wir im Trainerteam zusammen mit dem sportlichen Leiter Toni Wachsmuth haben uns dann auch eine Hütte gemietet in der Nähe von Leipzig am Heiner See und haben das dort die Saison ein bisschen ausklingen lassen. Haben dann trotzdem auch noch ein bisschen gearbeitet, haben noch ein bisschen Revue passieren lassen, was gut gelaufen ist, was wir nächste Saison besser machen müssen. Trotzdem auch noch Spieler-Neuzugänge besprochen, haben aber trotzdem dort auch natürlich das eine oder andere Bierchen natürlich auch zu uns genommen und das Ganze natürlich dann auch verarbeitet. Ja, ich glaube, in der Gemeinschaft geht's, weil ich glaube, wenn man danach dann direkt in Urlaub fliegt mit Frau, Freundin, dann ist man natürlich kann man es nicht so verarbeiten, wie man es eigentlich tun müsste. Insofern haben wir da die 2, 3 Tage schon ganz gut genutzt. Und trotzdem tut es natürlich nach wie vor weh, weil eigentlich hätten wir ja jetzt dritte Liga spielen können und haben es leider nicht geschafft. Aber die Gemeinschaft, ja, einfach um uns gegenseitig zu unterstützen, das hilft dann schon auch.
Aber jetzt keine Polonaise und Ballermann-Songs, wie die Spieler, sondern
Ja,
beim Heinersee ein Bierchen und war gut.
Bierchen, wir haben zusammen gegrillt, ist vielleicht auch ein bisschen mehr geworden wie ein Bier. Aber das gehört ja dann alles dazu, um die Saison ausklingen zu lassen. Und trotzdem können wir ja richtig stolz drauf sein, was wir erreicht haben. Vor der Saison hat ja uns niemand auf dem Zettel gehabt, dass wir überhaupt so eine Saison spielen können. Uns hat jeder so im Mittelfeld angesiedelt. Und dass wir dann so eine Runde spielen mit Meister und Pokalsieger, ist natürlich herausragend. Trotzdem hat das i-Tüpfelchen irgendwo natürlich gefehlt.
Sowas hilft auf jeden Fall, aber dann gehst du raus aus der Hütte, hast Sommerpause und bist alleine. Hast du oft noch drüber nachgedacht oder hast du mit dieser Energie aus dieser Hütte gesagt, ey komm, ich habe wieder Bock auf die nächste Saison?
Ja, das dauert dann schon noch ein bisschen. Also, ich sag mal, die 3 Wochen Urlaub, die haben wir dann schon auch gebraucht, einfach um das Ganze auch ein bisschen verarbeiten zu können. Und man muss ganz ehrlich sagen, zum Schluss hin war es natürlich auch sehr nervenaufreibend und wir mussten da wirklich viel arbeiten, viele Gegner vorbereiten. Wir sind einfach auf Anschlag gegangen und deswegen war es dann einfach auch wichtig, mal 2,5 Wochen wirklich auch komplett mal abzuschalten und sich dann wieder auf die neue Saison vorzubereiten. Und dann geht man auch wieder mit einem gewissen Spaß dann da rein, ja.
Jetzt haben doch bestimmt auch andere Vereine verfolgt, dass du da überragende Arbeit gemacht hast. Wie gesagt, Double gewonnen hast. Hattest du nicht die Möglichkeit, möglicherweise auch mal in die dritte Liga zu wechseln, zu einem anderen Club? Oder war das für dich gar kein Thema?
Ja, das war jetzt erstmal kein Thema. Ich hatte ja auch noch oder ich habe ja noch einen Vertrag in Leipzig, den ich auch ganz gerne erfülle, weil es ja trotzdem mir die Leute hier auch ans Herz gewachsen sind. Und deswegen, ich habe jetzt noch 1 Jahr Vertrag und die Mannschaft ist mir ans Herz gewachsen. Und ja, da wollten wir die jetzt auch nicht nach so einer ja, verpassten Chance dann irgendwie alleine lassen. Insofern packen wir es wieder an und schauen, dass wir dieses Jahr wieder eine gute Runde spielen. Und was dann nach dieser Saison passiert, muss man schauen.
Wenn man gemeinsam oder alleine irgendwas etwas nicht schafft und dann kommt die neue Saison, dann kann man ja aus der alten Saison möglicherweise was lernen. Man weiß, da haben wir versagt, das machen wir jetzt besser. Aber ihr habt ja gar nicht versagt. Ihr wart ja top. Was kann man denn eigentlich ändern?
Ja, tatsächlich eigentlich nichts. Ja, aber wir haben natürlich trotzdem 10 Abgänge dann im Nachgang gehabt. Haben jetzt wieder 10 Neuzugänge, die wir natürlich jetzt alles neu integrieren müssen. Schön ist, dass dann wieder neue Power auch von außen hinkommt und nicht nur 10 niedergeschlagene Spieler da sitzen, sondern die dann auch wieder Gas geben wollen, die das vielleicht auch mal miterleben wollen, wie so eine Saison stattfindet. Und ja, deswegen sind wir jetzt einfach wieder da und versuchen jetzt einfach wieder eine gute Runde zu spielen. Und das ist jetzt erstmal die höchste Priorität.
Das Umfeld blieb ruhig, ne? Die Fans waren jetzt nicht sauer, oder?
Nein, überhaupt nicht alle. Die waren eher stolz darauf, was die Mannschaft alles geleistet hat. Und die verzeihen uns jetzt vielleicht auch mal 2, 3 Niederlagen, wenn es mal so kommen sollte. Ich glaube, die wissen, wie bodenständig wir sind. Wir sind sehr nahbar als Mannschaft, als Trainerteam. Und ja, wir haben auch das, was wir prophezeit haben vor der Runde, dass wir wirklich ein leidenschaftlicher, emotionaler Fußball zeigen, auch zu Hause immer gezeigt. Und ja, das rechnen uns die Fans hoch an. Und die haben uns eher bemitleidet und bedauert, dass wir das ganz Große dann nicht geschafft haben.
Am 17. August guckt ganz Leipzig eben nicht auf den Erstligisten, sondern auf den Viertligisten. Dann spielt Lok Leipzig gegen Schalke 04. Hilft dann auch nach so einer Enttäuschung, dass wieder die ganze Region, die ganze Stadt die Daumen drückt und sagt, komm, haut die Schalker weg, oder?
Ja, ganz klar. Also da freuen wir uns natürlich alle drauf. Und das ist natürlich dann auch gut, dass man so einen Pokal dann auch geholt hat, dass man dann einfach so ein Highlight-Spiel bekommt. Und mit Schalke 04 ist einer meiner Top 3, 4 Vereine in Deutschland, auch aufgrund ihrer Fans. Das wird natürlich ein absolutes Highlight für den ganzen Verein, für die ganze Stadt, die auch lockt dann die Daumen drücken. Ja, das wird ein unglaubliches Erlebnis und da freuen wir uns alle schon drauf.
Und du hast ja auch mal da gespielt, da kommen wir auch noch gleich zu. Das ist ja für dich auch noch mal was Besonderes.
Ja.
Wie ist das denn eigentlich so in einer Stadt, wo es RB Leipzig gibt, wo es auch Chemie Leipzig gibt und Lok Leipzig eigentlich ja, der traditionsreichste Club ist, auch als VfB Leipzig deutscher Meister wurde, in der Bundesliga gespielt hat. Wie ist das denn so, dass die Gemengelage? Geht da ein gutes Miteinander? Ist das gesunde Konkurrenz oder ist es Hass oder wie ist es in Leipzig?
Ja, ich sag mal, bei den Fans ist da, sind die anderen Vereine nicht beliebt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ja trotzdem einen guten Kontakt zu RB, weil Marcel Schäfer dort ist und wir uns ja aufgrund unserer Vergangenheit, Aschaffenburger Vergangenheit, da natürlich auch kennen. Insofern bin ich schon ab und zu auch mal im Stadion und drücke Marcel die Daumen, dass es bei RB trotzdem gut funktioniert. Aber die Fans, ja, die sind da nicht so erfreut über RB und bei Chemie sowieso schon mal nicht. Übrigens hast du es perfekt ausgesprochen, Chemie. Ich bin nämlich hier hingekommen und habe gesagt, Chemie, wie es halt bei uns so ist. Und da bin ich erstmal sehr belächelt worden für den Ausdruck. Ja, also Chemie Leipzig, so wie es hier in Sachsen ausgesprochen wird, ist natürlich bei Lok nicht sehr angesehen, nicht sehr beliebt. Und da herrscht natürlich schon eine große Rivalität.
Ich glaube, die haben eine Fanfreundschaft mit Eintracht Frankfurt
Richtig, ja.
und Lok Leipzig hat, glaube ich, im Pokal 23 gegen Eintracht Frankfurt gespielt, ne?
Ja. Und auch das war natürlich dann ein Hochrisikospiel, weil aufgrund der Fanfreundschaft natürlich auch viele von Chemie Leipzig dann mit dabei waren. Und ja, da ist dann viel Polizeiaufgebot und viel, was außenrum geklärt werden muss. Das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe für so einen Verein, die viel mit Ehrenamtlern arbeitet. Ja, das war eine Mammutprogramm und Mammutaufgabe.
Das wird gegen Schalke nicht so sein, oder? Dann nehmt ihr euch alle in die Arme. Die kennen dich ja noch, vielleicht hoffentlich als Ex-Schalker.
Ja, ich glaube, die Schalke-Fans wissen auch, dass Lok Leipzig ein Traditionsverein ist. Und ja, ich glaube, da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich glaube, das wird auch sehr fair ablaufen, weil die Schalke-Fans da auch ein gutes Gespür dafür haben. Und insofern denke ich nicht, dass es da irgendwelche Ausschreitungen geben wird.
Wie groß ist die Sehnsucht nach so einem Bäm, zum Beispiel die Schalker zu schlagen oder in die dritte Liga aufzusteigen, wieder Profifußball zu haben? Wie spürst du das täglich?
Ja, die Fans lechzen danach. Ne? Wir hatten letztes Jahr einen Zuschauerschnitt von 5.500 Zuschauern in der Regionalliga. Das sieht man schon mal, dass da, und das ist, glaube ich, noch nicht Ende der Fahnenstange. Das Problem ist natürlich, wir haben ein altes Stadion. Das heißt, wenn es regnet, stehen natürlich 90% alle im Regen. Und das ist dann nicht ganz so angenehm. Und trotzdem kommen immer wieder die Leute und unterstützen uns. Also die Fanbase an sich ist da, die Leute an sich sind da und es gilt jetzt einfach wirtschaftlich ja, gefunden oder eine Basis zu schaffen, um auch die Drittliga in Anspruch nehmen zu können, weil da ist momentan die Diskrepanz zwischen sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Möglichkeiten sehr begrenzt oder sehr, sehr groß. Und ja, deswegen müssen da im Verein noch einige Arbeiten erledigt werden, um dann wirklich auch den ganz großen Angriff starten zu können.
Aber ich habe gelesen, das altehrwürdige Bruno-Plache-Stadion hat einen neuen Rasen.
Ja, mit Rasenheizung muss man ja jetzt auch bewerkstelligen, aufgrund dessen, dass man da in der Relegation war. Und da muss man es natürlich alles schon vorher planen. Aber ist natürlich schön, weil jetzt haben wir zumindest mal die infrastrukturellen Voraussetzungen, wenn es dann mal wieder so sein sollte, Richtung dritte Liga, dass dann keine großartigen Aufgaben dann mehr anstehen, sondern das wurde jetzt alles erledigt und zusätzlich natürlich nochmal einen tollen neuen Rasen verlegt bekommen, wo man dann jetzt auch richtig geil Fußball spielen kann.
Ja, wie professionell ist es dann in der vierten Liga? Oder hast du manchmal Wünsche, die der Verein dir gar nicht erfüllen kann, weil es eben dann doch Liga 4 ist und du vielleicht Wünsche hast, die vielleicht eher Liga 3 entsprechen? Oder sagst du, ja, ist halt so, muss ich mit leben, aber ihr wollt ja hoch.
Ja, also grundsätzlich bin ich erstmal sehr zufrieden. Wir arbeiten alle sehr professionell. Alle, wenn ich morgens trainiere, trainiere ich morgens. Wenn ich nachmittags trainiere, nachmittags. Wir haben nur einen, das ist unser Stammtorhüter, der ist nebenbei noch Lehrer. Auf den müssen wir noch ein bisschen Rücksicht nehmen, auf seinen Stundenplan. Aber er ist auch nicht Vollzeit angestellt, sondern auch nur, glaube ich, mit 20 Stunden. Da müssen wir ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Der eine oder andere hat natürlich nebenbei dann trotzdem noch einen Job oder studiert oder macht dann nebenbei noch was. Aber trotzdem arbeiten wir sehr professionell. Und es wird alles so umgesetzt wie bei Profimannschaften, erste, zweite Liga, dann dementsprechend auch. Was natürlich bei Profimannschaften noch ein bisschen mehr da ist, ist natürlich, da gibt es Scouting-Abteilungen, da gibt es ja noch mehr Physiotherapien oder mehr Physios, die dann da sind. Das ist alles ein bisschen größer und ein bisschen professioneller noch aufgestellt. Aber das, was wir hier haben in der vierten Liga, da ist es absolut ausreichend und auch das bin ich absolut froh, dass wir das so hinbekommen, wie wir es hinbekommen. Und alles andere, wenn wir dann in die dritte Liga aufsteigen, muss man dann alles natürlich ein bisschen aufstocken. Aber für die vierte Liga ist absolut alles ausreichend.
Du warst 7 Jahre in Aschaffenburg, da war es die Regionalliga Bayern, da gab es auch nicht so viele Traditionsduells, glaube ich mal, despektierlich mal gemeint. Und jetzt hast du in Regionalliga Nordost, hast du eigentlich gefühlt alle 2 Wochen jeweils so ein Knaller, ne?
Ja.
Ist das auch für dich auch als Trainer die größte Herausforderung oder?
Ja, das mit Sicherheit. Also man muss natürlich auch da erstmal, wenn man in die Liga kommt, natürlich erstmal ein bisschen ein Bild davon machen. Aber das ist Regionalliga Nordost, kann man mit Regionalliga Bayern überhaupt nicht vergleichen. Wie du schon sagtest, da sind erstens mal riesige Stadien vorhanden. Die Zuschauermengen sind ganz andere. Das ist alles viel größer. Die Leute identifizieren sich viel mehr mit ihren Vereinen. Im Osten ist es eigentlich noch gelebter Fußball von früher. Und das ist im Westen ja in dieser Art und Weise nicht mehr so vorhanden. Nur noch bei verschiedenen Vereinen, Traditionsvereinen, die halt noch in der Regionalliga vorhanden sind. Aber der größte Teil spielt halt im Osten ab.
Ja, ich überlege gerade, Jena, Chemnitz, Zwickau, Erfurt,
Halle,
Kiel,
Erfurt,
alle
genau.
habe ich ja
Ja,
vergessen. Wahnsinn.
also du hast da immer jedes Jahr acht, neun Mannschaften, die wirklich dann auch oben mitspielen wollen, die wirklich eine super Fanbase haben. Und deswegen macht es halt auch unglaublich viel Spaß, in der Regionalliga Nordost zu arbeiten.
Wie ist es dann sportlich? Wie ist da der Unterschied?
Ja,
Das ist das
also.
eine große Stadion, Fankultur ist das eine, aber auf der Wiese ist ja was anderes. Ist Illertissen dann besser als Chemnitz oder ist, weiß ich nicht.
Also ich glaube, dass die Breite in der Regionalliga Nordost größer ist. Ich glaube, jede Regionalliga hat so drei, vier absolute Spitzenmannschaften, die wirklich auch auf einem Niveau spielen können. Aber ich glaube, Regionalliga Nordost ist einfach ausgeglichener besetzt, wie jetzt Regionalliga Bayern, weil da kannst du auch gegen Tabellen 17. verlieren als Topmannschaft. Das passiert ja im Normalfall in der Regionalliga Bayern jetzt als Beispiel eigentlich nicht. Ja, und da ist es eigentlich auch einfach eine ausgeglichenere Mannschaften. Und ja, deswegen musst du auch jedes Wochenende wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau sein, um die Spiele dann auch gewinnen zu können.
Was bist du für ein Trainer?
Ja, das musst du eigentlich andere Leute fragen. Es ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen. Wie du vorhin das auch natürlich schon erwähnt hast, ich hatte viele große Trainer auch. Und dann nimmt man sich immer ein bisschen was mit. Man hat mit Sicherheit auch Trainer gehabt, wo man gesagt hat, oh, das mache ich so in dieser Art und Weise überhaupt nicht. Und dann schlussendlich muss man seinen eigenen Weg gehen. Aber ich glaube, dass ich kommunikativ bin, empathisch bin. Probiere die Spieler schon mitzunehmen, aber die Spieler müssen natürlich auch wissen, dass ich der Chef bin und wenn ich mal was vorgebe, dann muss es auch so umgesetzt werden.
Jetzt kann ein Spieler, wenn er Schwächen hat und du ihm das sagst, kann er dann nach dem Training nochmal 40 Ecken schießen oder 50 Kopfbälle üben. Wie arbeitest du an deinen Schwächen? Wie bildest du dich weiter? Was verfolgst du? Guckst du, wie andere arbeiten? In welchen Ligen guckst du auch?
Also natürlich, ich hatte jetzt ein Jahr, wo ich arbeitslos war. Da habe ich dann schon viel hospitiert, auch bei anderen Trainern, einfach um mal zu schauen, wie sie arbeiten. Aber ich denke, du musst deinen eigenen Weg gehen. Und ich habe ja in Aschaffenburg schon 7 Jahre wirklich, ja, ich sag mal, gut gearbeitet, gute Ergebnisse erzielt. Und da, ja, hat man schon auch immer ein Feedback, bekommen, auch von den Spielern, von den eigenen Spielern. Aber natürlich auch immer Feedback von meinen Co-Trainern. Ey, was können wir besser machen? Wie kann man sich in einzelnen Situationen verhalten? Ich glaube, du musst einfach als Trainer authentisch sein, du musst kommunikativ sein. Natürlich solltest du auch ein gewisses Fachwissen haben auf dem Platz. Aber ich glaube, so die Menschenführung, die soziale Kompetenz ist mittlerweile mindestens mal genauso hoch anzurechnen wie die fachliche Kompetenz. Und ich glaube, da muss ein Trainer sehr empathisch, sehr kommunikativ sein, einfach.
Wenn du dann so hospitierst, Kollegen beobachtest, ohne Namen zu nennen, bist du dann manchmal auch überrascht in positiver, auch negativer Art, wo du denkst, pff, hätte ich jetzt nicht so gedacht.
Ja, ich habe ja dadurch, dass ich Spieler war, und ich glaube, da habe ich sehr viel mitgenommen von jedem Trainer, schon mir immer, oder mir war früher immer bewusst, dass ich selber Trainer werden möchte. Und dann habe ich mir immer so ein bisschen auch von meinen eigenen Trainern so ein bisschen was abgeschaut. Oh ja, das gefällt mir gut, das würde ich selber als Trainer gerne mit in mein Repertoire nehmen. Und dann gab es mit Sicherheit auch Situationen, wo ich gesagt habe, boah, also so kann ich mich als Trainer nicht verhalten. Das werde ich auf gar keinen Fall meinen Spielern antun. Und ja, und deswegen muss man dann schlussendlich seinen eigenen Weg gehen. Und ja, learning by doing. Das heißt, es gibt mit Sicherheit, oder ich bin auch mit Sicherheit nicht perfekt, aber ich probiere natürlich, wenn ich irgendwann mal nicht so bin und bekomme Feedback, und ja, dann mache ich mir natürlich meine Gedanken und probiere es dann in anderen Situationen dann vielleicht anders zu lösen.
Wann hast du denn für dich gemerkt, wann war das, dass du in dem Geschäft bleiben willst und zwar als Trainer?
Alle schon relativ früh, alle schon mit Anfang, Mitte 20 habe ich mich tierisch interessiert, wie wir Fußball spielen, wie die Taktik auszusehen hat, was gut ist, was nicht gut ist. Ich habe mir teilweise Trainingsübungen mitgeschrieben, die mir gut gefallen haben. Also mir war schon relativ früh bewusst, dass ich später im Fußball gerne bleiben würde, auch als Trainer, nicht so sehr als Manager, sondern eher als Trainer, weil ich mich schon auf dem Platz auch sehe. Und weil es mir einfach auch Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen war mir es schon relativ früh bewusst auch.
Da muss ich dir eine Frage stellen, weil du hast ja deine Karriere beim FC Bayern Alzenau beendet und bist dann da Spielertrainer geworden. Wie funktioniert das eigentlich als Spielertrainer? Wenn dir einer auf den Sack geht, wechselst du den aus und dann sagst du, das mache ich, das zeige ich dir mal, das geht besser? Oder wie?
Also ich war ja zuallererst mal Spieler dort. Das war ja so die letzten Zuckungen, sage ich immer, die ich noch irgendwie aus meinem Körper rausholen konnte. Insofern, das war nahe meiner Heimat. Das war dann einfach so, wir wollten einfach wieder zurück in die Heimat als Familie. Die Kinder gingen dann in die Schule. Das heißt, wir wollten dann wieder eine Basis schaffen, auch für unsere Kinder dann in der Heimat auch zu bleiben. Und dann hatte ich das Angebot von Bayern Alzenau. Dann habe ich dann als Spieler dort gearbeitet, dann war es leider nicht so erfolgreich. Habe dann die A-Jugend übernommen von Bayern Alzenau, so parallel dazu zu meinem Spielerdasein, und hatten da mit der A-Jugend schon relativ schnell auch Erfolg gehabt, erfolgreich gearbeitet. Und dann irgendwann, ja, war ein Trainerwechsel vonstatten, und dann haben sie mich gefragt, ob ich ja, mir vorstellen könnte, die erste Mannschaft zu übernehmen. Habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen, und habe dann die erste Mannschaft übernommen und habe dann schnell gemerkt, dass ich als Spieler dann unentbehrlich noch bin, und habe dann noch ein halbes Jahr mitgespielt. Aber mir war es dann schon bewusst, so, jetzt muss es dann wieder andersrum gehen. Habe dann noch ein halbes Jahr als Spielertrainer gearbeitet. Trotzdem war es klar, also für mich war das Augenhöhe mit den Spielern. Klar habe ich dann trotzdem das, was ich gesagt habe, das musste halt auch umgesetzt werden. Aber die Spieler haben mich trotzdem so genommen, wie ich bin. Und wenn man, glaube ich, auch bodenständig und kommunikativ ist, dann spielt es auch keine Rolle, ob man das von draußen macht oder auf dem Spielfeld.
Kam denn der Spieler Jochen Seitz mit dem Trainer Jochen Seitz gut klar?
Ich glaube, früher wäre ich, wenn ich der Spieler gewesen wäre, glaube ich, hätte ich echt Probleme gehabt, weil ich war schon ein sehr impulsiver Spieler, ein sehr emotionaler Spieler. Und war auch, ja, habe mich sehr schnell benachteiligt gefühlt, wenn ich nicht gespielt habe. Ich war kein einfacher Spieler. Deswegen, ja, da hätte ich mir mit Sicherheit einen anderen Spieler gewünscht.
Sprich, du bist mal mit dem einen oder anderen Trainer angeeckt, weil
Ja,
du deine Meinung gesagt hast.
das ist auch durchaus mal vorgekommen, ja. Man darf auch nicht vergessen, früher wurde alle Kommunikation zwischen Spieler und Trainer nicht so groß geschrieben. Deswegen hätte ich mir das ab und zu schon mal gewünscht. Deswegen, ja, habe ich dann schon meine Meinung auch kundgetan. Das kam bei dem einen oder anderen Trainer natürlich nicht so gut an.
Du sagst natürlich nicht bei wem, ne? Oder was da
Natürlich nicht.
vorgefallen ist, ne?
Natürlich nicht.
Natürlich. Wenn man so guckt, jetzt musst du mir das sagen, warst du jetzt ein offensiver Mittelfeldspieler oder warst du ein Stürmer? Oder warst du beides?
Also ich habe angefangen als Stürmer, bin dann mit der Zeit irgendwie auf die offensive Außenbahn gerutscht, Und am Ende meiner Karriere habe ich tatsächlich Außenverteidiger gespielt. Oder teilweise dann auch in Alsenau Innenverteidiger. Also ich habe eigentlich alles mal mitgemacht, bis auf zentrale Mittelfeldspieler und Torhüter. Ansonsten war ich sehr flexibel einsetzbar. Das kommt mir auch heute zugute, weil ich jede Position irgendwo nachvollziehen kann von meinen Spielern, wo die Probleme sind, was sie besser machen können. Ich glaube, das hilft mir jetzt auch im Trainerdasein auf einfach das, was ich auch früher erlebt habe.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Trainer beim TSV Heimbuchenthal?
Ja, natürlich, weil mein Vater war damals dann auch Co-Trainer mit dabei. Und ja, das war der Erich Bauer. Das kann ich mich noch dran erinnern. Ja, war eine super Zeit damals gewesen. Wir hatten eine super Jugend auch in Heimbuchenthal, weil wir wirklich 10, 11 Gleichaltrige hatten, die wirklich ja, die Leidenschaft Fußball hatten. Und wir haben uns nicht nur beim Fußballtraining getroffen, sondern immer auf dem Bolzplatz nachmittags. Und es war eine riesen Gaudi und wir hatten wirklich eine wunderschöne Kindheit.
Was war als Kind so dein Idol? Welches Poster hing über deinem Bett? Was war dein Club?
Also mein Club ganz früher war Eintracht Frankfurt, aufgrund der Nähe zu Aschaffenburg und dass man dort auch ab und zu mal ins Stadion gehen konnte. Und dann war es einfach so, ist es einfach so hängen geblieben. Und dann, ja, und dann war es halt Eintracht Frankfurt, weil sie damals halt auch eine super Truppe hatten. 92 dann, wie ich dann 16 war, mit Uwe Bein, Anthony Boa, Andy Möller, Manfred Binz, Uli Stein. Alles war dann eine richtig geile Truppe und es hat richtig Spaß gemacht, denen auch beim Fußball zuzuschauen. Insofern ist es natürlich hängen geblieben. Jetzt mittlerweile ist es natürlich eher nicht mehr so. Dann drücke ich eher den Daumen für die Mannschaften, wo ich dann selber auch gespielt habe. Dann sieht man das Ganze ein bisschen in einem anderen
Ja,
Blickwinkel,
da
sage
kommen
ich
wir
mal.
ja gleich noch zu. Da sind ja einige tatsächlich Traditionsclubs dabei gewesen. Hattest du denn wirklich als Kind, weil du sagst immer Gaudi und Fußball war alles, tatsächlich auch Poster im Zimmer hängen?
Ja, Eintracht Frankfurt Poster.
Hm.
Ja, das hatte ich. Ich hatte auch die Autogrammkarten von den Spielern, weil die damals tatsächlich auch in Aschaffenburg ein Freundschaftsspiel hatten mit Eintracht Frankfurt. Und mein Vater war bei der Security mit dabei. Und dann durfte ich dann auch mal in die Kabine zu denen. Und dann konnte ich mir Autogrammkarten einsammeln und so. Und das war halt ein prägendes Erlebnis für mich. Und deswegen war ich dann Eintracht Frankfurt-Fan.
Cool. Jetzt, als Junge kann man sich das vorstellen. Man hat da die großen Augen, man geht jeden Nachmittag auf den Bolzplatz, man kickt. Wann hast du denn gemerkt, da ist ja sogar mehr drin. Der Jochen Seitz hat Talent, möglicherweise kann ich ja da was erreichen. Oder hat das ein anderer gesehen oder wie ist das dann zustande gekommen, dass sich da eine sportliche Karriere entwickelt hat?
Ja, es gab ja früher so Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Bayernauswahl und das habe ich alles irgendwie durchlaufen, habe trotzdem noch in Heimbuchenthal gespielt und irgendwann haben halt die Eltern gesagt, Jochen, wenn du dich halt weiterentwickeln willst, musst du den nächsten Schritt gehen, sprich, du musst dann irgendwann mal nach Aschaffenburg und die wollten mich schon die ganzen Jahre über, ich habe aber immer so ein bisschen abgeblockt, weil meine ganzen Kumpels dort waren und wollte eigentlich nicht so recht. Ja, und dann haben sie einfach das entschieden, nee, du machst das jetzt einfach mal für ein Jahr, wenn es dir nicht gefällt, gehst du halt wieder zurück. Und das war so ein bisschen der Startschuss zu dem, wie ich dann halt schlussendlich dann auch dazu gekommen bin, Richtung Profifußball zu kommen. Ich habe dann in Aschaffenburg wirklich gute Leistungen gezeigt, habe als A-Jugendlicher schon in der ersten Mannschaft ausgeholfen, habe dort meine Spiele gemacht und habe dann auch Tore geschossen, Tore vorbereitet im ersten Herrenjahr. Und dann sind halt die Bundesligisten auf mich aufmerksam geworden. Damals gab es ja auch noch keine U23-Mannschaften oder zweite Mannschaften, sondern dann ging es darum, so, welcher Bundesligist bekommt mich. Hatte dann viele Angebote von Karlsruhe, von Köln, 60 München oder HSV. Und HSV war es dann so: Trainer Felix Magath, der hat mich dann auch begutachtet in Aschaffenburg, weil er ja ein Aschaffenburger Junge ist auch. Und hat dann mich angeschaut und hat gesagt: Jawohl, das ist ein Spielertyp, das gefällt mir. Und dann war ich in Hamburg, habe mir das Ganze angeschaut. Und für mich war es wichtig, einfach, dass ich bei der ersten Mannschaft mittrainiere und dort auch die Vorbereitungen alles mitmache. Und das hat mir der Felix Magath versprochen. Und dann habe ich mich für den HSV auch entschieden.
Da warst du
Da war ich,
20,
nee, 19.
19. Zum ersten Mal aus der Provinz, sage ich jetzt mal, weg. Großer Fußball, HSV, Weltstadt.
Ja.
wenn man vielleicht fußballerisch da echt was auf die Wiese bringen kann. Aber ich glaube, für einen gerade Erwachsenen ist das auch schon echt ein Schritt, ne?
Ja, echter Schritt. Und ich habe es ja dann schlussendlich auch gemerkt, dass es ein sehr, sehr großer Schritt war. Er ist erstmal auf sich alleine gestellt. Gut, meine Freundin, damalige Freundin ist da mitgezogen. Und trotzdem war man auch im Fußball alleine. Also so als junger Bursche in so einem Weltclub damals war es ja, dann auch zu kommen mit viel, nur Topstars um dich rum und sich dann durchzusetzen. Und ja, dann hat man natürlich auch nur Dialekt gesprochen, so als Bub aus dem Dorf. Und ja, das war schon keine einfache Zeit, sich da zu akklimatisieren. Das hat dann schon eine Zeit lang auch gebraucht. Ja, war keine einfache Zeit, aber ich glaube, es hat mich extrem geprägt, weil auch das macht dich natürlich nur stärker, wenn man es nicht nur vor die Füße gelegt bekommt, sondern auch hart dafür arbeiten muss, um sich durchzusetzen.
Ja, ich habe mal geguckt in der Offensive, André Breitenreiter, Carsten Behron, Ivanauskas, Cardoso. Das waren natürlich schon auch Knaller, ne? Und der 20-jährige Brazzo, Salihamidzic, ähnliches Alter wie du, der dann auch seine ersten Sporen da verdient. Hast du noch Erinnerungen dran?
Ja, ganz viele sogar.
Brazzo?
Ja, das war ja nicht nur Brazzo, sondern so alle. Ja, ein Hollerbach, der ja von Würzburg kam. Alle. Wir hatten da ganz, ganz tolle Fußballer, die natürlich sehr professionell waren. Und früher war es natürlich trotzdem nochmal was anderes als Jugendlicher, wenn du da hinkommst. Da gab es erstmal richtig auf die Ohren. Ne? Heutzutage ist es ja aufgrund der Generation heute, ist es ja ganz anders da, sondern da müsse eher die Alten aufpassen, dass sie nicht verarscht werden. Und früher war es halt, da haben die Jungen nichts zu sagen gehabt. Ja, die mussten einfach spuren, die mussten dazu packen, die Alten haben nichts gemacht, die Jungen mussten alles machen. Das ist ja heute nicht mehr darstellbar. Insofern war es halt eine schwierige Zeit. Aber wie gesagt, ich hab's genossen, ich habe viel draus gelernt. Und das war ja schlussendlich dann, glaube ich, auch die Basis dafür, dass ich dann eine erfolgreiche Karriere starten konnte.
Und der Aschaffenburger Magath hat dem Aschaffenburger Seitz aber keinen Welpenschutz gegeben, oder? Wie war es denn mit ihm da dieses Jahr?
Nein,
War der wirklich
überhaupt
so ein
nicht.
knallharter Hund?
Ja, also es war sehr hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die erste Woche, habe ich schon des Öfteren auch erzählt, ich bin mit 82 Kilo hin. Nach einer Woche hatte ich 76 Kilo. War eigentlich nur schlafen und trainieren und mehr war nicht möglich, weil man einfach auch die Intensität nicht gewohnt war. Und ja, da hat der Trainer trotzdem auch keine Rücksicht drauf genommen, sondern der hat gesagt, du musst dich da durchbeißen, du musst alles mitziehen. Das ist halt jetzt einfach so. Und dann hast du dich halt da durchgequält. Ja, wie gesagt, das hat auch seine Vorteile, weil man muss sich dann auch quälen. Und das bringt auch fürs Leben dann was. Aber ja, das eine oder andere hätte ich mir schon vielleicht eine andere Hilfestellung gewünscht. Aber das war zu dieser Zeit einfach vielleicht auch nicht möglich.
Ich hatte tatsächlich hier im Kultkicker-Podcast schon einige, die unter Maga trainiert haben, die ähnlich gesprochen haben wie du, die aber hinterher immer gesagt haben, im Nachhinein, jetzt in meinem Alter, bin ich froh, dass ich ihn als Trainer hatte und es war eigentlich genau richtig so, wie er es gemacht hat.
Also ich hatte ihn ja dann in Stuttgart auch. Ich fand Hamburg noch wesentlich extremer wie in Stuttgart. In Hamburg, da haben wir ganz extrem trainiert. Er hat es dann immer, ich glaube, auch von Station zu Station ein bisschen abgeschwächt. War trotzdem noch hart, aber nicht mehr so wie zu seinen Anfangszeiten. Ich glaube, auch er hat seine Lehren draus gezogen und hat sich weiterentwickelt. In Stuttgarter Zeiten war es dann schon anders da. Ist ja auch anders da mit Spielern umgegangen, wie zu Hamburger Zeiten noch. Ja, auch er hat sich natürlich da weiterentwickelt. Wie gesagt, ich möchte die Zeit auch nicht missen. In Stuttgart hatten wir wirklich ein gutes Verhältnis. Nicht so, dass er mit mir jetzt großartig gesprochen hat. Aber wir hatten trotzdem 2 schöne Jahre, bis ich meinen Wechsel nach Schalke bekannt gab. Dann hatte ich ein halbes Jahr, das war nicht mehr so schön unter ihm, weil das hat er mir nicht verziehen. Aber gut, das ist halt dann das Profigeschäft, das gehört dann einfach mit dazu.
Aber bevor Schalke, erstmal HSV, du gehst, wie gesagt, aus der Provinz, Weltstadt, nicht so funktioniert, wie man sich das erträumt. 4 Spiele hast du, glaube ich, gemacht in der ersten Mannschaft, dann nochmal bei den Amateuren gespielt. Man hat ja so Träume. Man denkt, jetzt bist du gepackt, jetzt bin ich in Hamburg, Weltstadt und dann geht es eben doch wieder runter. Ich will nicht sagen, dass du in Depression verfallen bist, aber was hat das mit deinem Kopf gemacht? Wie hast du gedacht, wo wolltest du dann hin?
Ja, also für mich war es dann klar. Ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt von außerhalb und die haben natürlich dann alle geraten, ja, du bist ein junger Spieler, du musst dann natürlich schon auch wieder in eine Spielpraxis reinkommen. Das heißt, du musst halt mal einen Schritt dann auch zurückgehen, was absolut richtig war. Ich habe ja dann auch, Magath ist ja dann weg, dann kam Frank Pagelsdorf, er hat mir gleich auch mitgeteilt, dass er mit mir nicht plant. Das heißt, man musste sich dann natürlich relativ zügig dann auch um eine Alternative umschauen. Und dann kam das Angebot aus Unterhaching, und das habe ich dann dankend angenommen und bin dann in die zweite Liga, was auch ein absolut richtiger Schritt war. Und dann ging es eigentlich größtenteils dann auch die nächsten Jahre auf jeden Fall mal bergauf.
Aber das ist halt etwas, was man auch jungen Spielern mitgeben kann. Wenn alles immer bergauf geht und man verlässt sein wohlgehütetes Heim, und dann kann es aber auch mal einen in die Fresse geben. Und damit muss man klarkommen, ne? Wenn einer ganz knaller sagt, ey Junge, hier, ich brauch die nicht.
Ja.
Schon hart.
Und das sieht man ja mittlerweile, glaube ich, gerade auch so bei den U19-Bundesligisten. Ja, da kommen ja auch viele Spieler raus, die vielleicht dann nicht übernommen werden in der U23-Mannschaft. Und die sehen das dann erstmal. Ich habe jetzt auch zwei zum Beispiel von Red Bull Leipzig gehabt. A-Jugendspieler, die jetzt rausgekommen sind, die dann Probetraining bei uns gemacht haben, die dann auf einmal zu uns kommen sind und haben gesagt, boah, das ist ja ein brutales Tempo hier. Aber ich sage, ja, das ist Regionalliga-Fußball, das ist kein A-Jugendfußball mehr. Obwohl sie A-Junioren-Bundesliga gespielt haben, glaube ich, wissen die gar nicht, was Herrenfußball ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Und die sehen natürlich auf einmal, boah, scheiße, in der Regionalliga, da habe ich ja selbst da Schwierigkeiten mitzukommen. Wo geht jetzt mein Weg überhaupt hin? Ja, und ich glaube, dieser Sprung von A-Junioren-Bundesliga dann zu einer Regionalliga-Mannschaft, das ist brutal schwierig umzusetzen, weil die Erwartungshaltung auch von außen, ja, du bist Bundesligaspieler, zwar A-Jugend, das kapiert ja keiner, aber eigentlich bist du Bundesligaspieler und jetzt gehst du in die Regionalliga. Die Erwartungshaltung von außen, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Schwierige. Ich glaube, Spieler können es vielleicht noch eher einschätzen, aber der Druck von außen, der ist enorm und da muss man ja aufpassen, dass die nicht daran zerbrechen.
Kleiner Sidekick, da sind wir bei der Diskussion, zweite Profimannschaften, sollen die eine eigene Liga machen oder nicht? Und die, die dann eine zweite Profimannschaft haben, sagen, nee, auf gar keinen Fall, weil genau dann, wenn die in der dritten oder Liga oder in der Regionalliga spielen, lernen die diesen Männerfußball. Und wenn sie unter sich sind, lernen sie es ja eigentlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich der Punkt, ne?
Ja, es gibt Pro und Kontras, ne? Jürgen Klopp sagt, klar, wir sollten eine U21-Mannschaft machen, einfach, dass der Sprung nicht gleich so groß ist, um gegen einen 30-Jährigen zu spielen, ist ein Thema. Viele sagen natürlich, hey, die müssen es ja lernen, die müssen in den Männerfußball rein, einfach, um sich dann schneller weiterzuentwickeln. Ja, es gibt Pro und Kontras, man kann nicht alle zufriedenstellen. Schlussendlich entscheidet es der DFB. Es gibt kein richtig, kein falsch. Das muss einfach so hingenommen werden, wie es ist.
Genau. Jochen Seitz ist dann vom hohen Norden in den tiefen Süden gegangen. Komplett einmal quer durch Deutschland, Unterhaching. Damals noch zweite Liga. Für dich war es wichtig, gut behütet, wenig drumherum Fußball spielen.
Haching wirklich ein Meilenstein, weil das wirklich ein sehr familiärer Verein war. Die Mannschaft hat mich offen aufgenommen. Es war auch ein familiäres Umfeld, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Wir hatten einen tollen Trainer mit Lorenz Günther Köstner. Vorher war noch Willy Entenmann ein halbes Jahr. Also das hat eigentlich alles gepasst. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich bin eigentlich eher auch so ein süddeutscher Mensch. Norddeutsche sind dann doch eher auch ein bisschen unterkühlt. Also insofern habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Man fühlt sich natürlich auch eher wohl, wenn man dann natürlich auch Fußball spielt. Ja, wenn man auf dem Platz steht, dann seine Leistung bringt, der Mannschaft helfen kann. Und das habe ich von Anhieb an geschafft. Und deswegen waren es einfach super Jahre, die ich in Unterhaching hatte. Und da ging eigentlich so richtig mein Fußballerleben dann auch los.
Genau, und dann durch diese Siege, durch den Aufstieg, wieder Selbstbewusstsein, wieder Selbstvertrauen an sich, an seine Leistung, und du warst wieder auf dem Weg nach oben, ne?
Ja, und vor allem hat man gesehen, dass man auch mithalten kann, auch in der Bundesliga. Wir sind ja auch aufgestiegen in die erste Liga. Dort war ich ja dann auch Stammspieler und habe dann wirklich sehr gute Leistungen gebracht, war ja dann auch A2-Nationalspieler dann mal kurzzeitig. Also das waren alles riesige Erfahrungen und man hat einfach gesehen, jawohl, ich bin gut genug, um auch Bundesliga spielen zu können. Und das war dann eine wichtige Erfahrung auch.
Genau, aufgestiegen und dann mit diesem kleinen Club überlebt, Klassenerhalt geschafft. Meisten, viele sagen ja, das war wahrscheinlich noch sensationeller als der Aufstieg an sich, ne?
Stimmt. Ja, absolut, weil mit unserem Etat, mit unserem Umfeld war das klar, dass Unterhaching direkt wieder absteigt. Also es war jede Mannschaft klar und wir sind dann, glaube ich, zum Ende hin Zehnter geworden. 3 der 4 Spieltage vor Schluss haben wir schon den Klassenerhalt erreicht. Also das war einfach eine Mannschaftsleistung, Teamleistung, hat alles gepasst. Und da sieht man, was so mannschaftliche Geschlossenheit alles bewirken kann, wie erfolgreich man sein kann und dass man auch Mannschaften schlagen kann, die individuell viel besser besetzt sind wie wir selbst. Und auch das war so für mich ein Schlüsselerlebnis, um zu sagen, ey, es ist einfach ganz wichtig, auch als Trainer eine Mannschaft zu haben, die einfach zusammenhält, die wirklich gemeinschaftlich viel unternimmt und einfach familiäres Umfeld schaffen, dass sich jeder wohlfühlt.
Ja, und dann wieder von einer, ja, mehr oder weniger No-Name-Truppe, die Erfolg hat, zu einem Mega-Traditionsverein mit Stars. Ich habe auch da wieder geguckt. Thomas Schneider, Marcello Bordon, Tia, Meissner, Balakow, Klepp, dann die
Soldo.
Soldo.
Ja.
Unfassbare Spieler, ne? Fernando Meira kam noch, der junge Kevin Kurani, Hammer, Stuttgart, Neckarstadion. Aber das hast du dir zugetraut, weil du dieses Selbstbewusstsein erarbeitet hast in den Jahren in Unterhaching.
Ja. Und natürlich auch gute Gespräche hatte mit dem VfB, damals noch Ralf Rangnick Trainer. Ja, er hat mir Perspektiven aufgezeigt und ja, ich wollte einfach dann für mich auch den nächsten Schritt gehen. Ja, ich war dann 2,5 Jahre in Unterhaching. Das hat mir super gut gefallen, aber man will sich natürlich trotzdem auch noch ein Stück weit weiterentwickeln. Stuttgart hatte dann schon auch die Möglichkeiten, international Fußball zu spielen. Wir haben dann auch über den UEFA-Cup dann den UEFA-Cup erreicht. Und das war einfach mein Ziel, da weiterzukommen. Wie gesagt, ich war ja dann auch in Unterhaching, dann schon auch in der A2-Nationalmannschaft, so hieß es damals. Und da gilt es einfach dann drum, vielleicht auch nochmal zu einem größeren Club zu wechseln, international Fußball zu spielen. Und das waren halt eigentlich so die hauptausschlaggebenden Gründe.
Viele feiern noch heute Ralf Rangnick, gerade auch in Österreich. Ist das wirklich so ein besonderer Trainer?
Ja, also taktisch gesehen war es ja mit der beste Trainer, den ich hatte. Ja, ich sag mal, menschlich. Klar, jeder Trainer hat so seine Vorstellungen, seine Spieler, die er natürlich, den einen unterstützt er mehr, den anderen weniger. Das ist halt dann einfach mal so. Aber taktisch und so habe ich schon sehr viel von ihm mitgenommen, ja.
Und dann Schalke. Du hast gesagt, du hattest ja da Magath, der war da ein bisschen sauer, dass du zu Schalke gegangen bist. Auch so ein Traditionsverein.
Ja.
Jetzt sagen ja viele, Schalke ist eine Religion. Was ist an Schalke anders als an HSV, an Stuttgart? Was ist da anders?
Ist einfach Pott, Ruhrpott. Die Leute, sie haben da eine ganz andere Identifikation noch mit dem Club. Wir hatten eine Saisoneröffnung, da waren 100.000 Leute da. Also das ist einfach nur mal eine komplett andere Dimension, da, zumindest damals gewesen, wie die anderen Vereine. Und ja, deswegen, das hat unglaublich Spaß gemacht, aber es war auch ein unglaublicher Druck gewesen, dass man performen muss, weil natürlich auch die Stimmung relativ schnell umschlagen kann. Und ja, aber trotzdem, all die Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen, weil es auch das sehr lehrreich war für mich.
Jupp Heynckes war der Trainer. Wieder so einer, der. Wie oft wurde er Champions League-Sieger?
Ja,
Dreimal.
zwei, dreimal war er,
Real
denke
Madrid und Bayern, ja, genau.
ich. Ja, war, glaube ich, einer der Trainer, die mit zwei verschiedenen Mannschaften die Champions League geholt hat. Ja,
Genau.
also auch da, wobei ich hatte natürlich das Problem, ich hatte mit Schalke verhandelt und damals war Frank Neubart Trainer und Rudi Assauer war natürlich der Manager und mit den beiden habe ich mich zusammengesetzt und Frank Neubart war ganz klar, er will Intensität, Fußball spielen, emotionalen Fußball, Tempo-Fußball, viel auf Umschaltaktionen und das war eigentlich genau mein Fußball, den ich eigentlich konnte und spielen wollte. Ja, bloß das Problem war, 3 Monate später wurde Frank Neubart entlassen. Und zur neuen Saison kam halt Jupp Heynckes und er hat eine komplett andere Vorstellung gehabt vom Fußball, die ich eigentlich mir gewünscht hätte. Sondern viel, ja, Ballbesitzfußball, Tiki-Taka-Fußball und das war halt so überhaupt nicht mein Fußball. Ja, bei mir war es eher geradlinig, Tempo-Fußball, Umschaltfußball. Das waren so meine Stärken, die ich mit einbringen konnte für die Mannschaft. Und das war halt da ja eher weniger gegeben. Und ja, deswegen war es dann halt auch so, Ich habe zwar, glaube ich, 20 Bundesligaspiele und auch einige internationale Spiele auf Schalke gemacht, habe mich aber trotzdem nie so durchsetzen können, weil ich einfach der falsche Spielertyp für Jupp Heynckes war. Und deswegen hat man sich dann auch nach der Saison dann einfach zusammengesetzt und hat dann einfach gesagt, okay, das macht dann einfach keinen Sinn. Ich muss wieder mehr spielen. Und deswegen habe ich das leider nach einer Saison schon die Wege wieder getrennt.
Wenn du jetzt Vereinschef wärst, wonach würdest du deinen Trainer holen? Würdest du, weil das ist ein gutes Beispiel. Ich habe Spieler, die habe ich ja nicht grundlos geholt, die nach einer Philosophie, die ich spielen möchte, und
Ja.
ich habe einen passenden Trainer. Und dann aus welchen Gründen, aus Erfolglosigkeit, muss ich mich von dem Trainer trennen. Aber dann holen die oft, habe ich den Eindruck, einen Trainer, der einen Namen hat, der aber eine ganz andere Philosophie spielt. Ist das egal, weil ein Spieler so intelligent sein muss und sich da auch zurechtfinden muss, oder ist es eigentlich bescheuert, weil eigentlich raube ich ja Stärken meiner Mannschaft?
Also zuallererst mal kommt es darauf an, welcher Verein du bist. Ob du finanzielle Möglichkeiten hast, um eine Mannschaft komplett umzukrempeln im Sommer und dann die Spieler zu holen, die der neue Trainer dann auch möchte. Oder bist du ein Verein, der nicht so viel Geld hat und der Trainer mit den Spielern arbeiten muss, die einfach dort sind. Und dementsprechend musst du halt dann einen Trainer holen. Pep Guardiola brauchst du nicht holen für SC Freiburg, weil er weiß ja, okay, da kann ich keine Spieler zusammenkaufen. Sondern er muss mit denen Spieler arbeiten. Er wird sie wahrscheinlich trotzdem besser machen, aber er wird nicht die Erfolge haben, wie wenn er jetzt 10 Spieler holt für 50, 60 Millionen, weil die einfach trotzdem eine andere Qualität haben. Deswegen sage ich, ein guter Trainer zeichnet sich nicht damit aus, dass er erfolgreich ist, sondern dass er das Optimum aus den Mannschaften rausholt. Ja? Und dann sind halt so Trainer wie so ein Frank Schmidt in Heidenheim, der aus begrenzten Möglichkeiten das Optimum rausholt, für mich halt einfach ein Top-Trainer. Nur als Beispiel. Gibt viele andere Beispiele, aber das ist halt dann schon ein Trainer, wo ich wirklich den Hut vorziehe und das ist auch meine Prämisse, sondern man muss mit dem Spielermaterial, das mir zur Verfügung gestellt bekommt, das Optimum rausholen. Das muss jeder Trainer sehen. Und wenn ich zum Beispiel drei überragende Innenverteidiger habe, ja, dann muss ich halt überlegen, ob ich eine Dreierkette spiele. Auch wenn ich für meine Person sage, ja, Viererkette ist schon das eigentlich, was ich am ehesten als Trainer sehen möchte. Aber wenn ich halt das Spielematerial habe, ob ich drei überragende Innenverteidiger oder zum Beispiel zwei überragende Stürmer habe, dann muss ich halt sagen, ja, dann muss ich halt mit zwei Stürmern spielen, anstatt mit einer Spitze. Ja, und das ist halt so, Trainer muss dann schon auch flexibel sein, muss auf das eingehen, was eine Mannschaft oder was er vorfindet, um mit denen dann das Optimum rauszuholen.
Ich kann mir da gerade einen schönen Tausch vorstellen. Jochen Seitz ein Jahr lang Man City und Pep Guardiola ein Jahr lang Lok Leipzig. Wer hatte mehr Spaß?
Ich würde es auf jeden Fall machen.
So? Aber interessant tatsächlich. Was ist ein guter Trainer? Kann Pep Guardiola ein Jahr Lok Leipzig? Ist natürlich wirklich auch mal eine gute Frage, die man sich mal stellen kann. Ist auch schon fast philosophisch.
Ja, weil ich sag mal, natürlich will er Tiki-Taka-Fußball spielen, aber das wird er wahrscheinlich mit Lok Leipzig eher schwer umsetzen können. Ja, die haben andere Vorzüge, sage ich mal. Und deswegen musst du da vielleicht ein anderes Fußball spielen, wie wenn du jetzt natürlich 10 überragende Kicker hast.
Aber könnte denn Jochen Seitz tatsächlich auch im Premier League Top Team, Champions League Sieger trainieren? Oder würdest du auch sagen, schwierig?
Also ich glaube, dass die Spieler, die wirklich auf dem Top-Niveau sind, wie jetzt bei Bayern München zum Beispiel, dass die wirklich so ein Fußballwissen an sich schon haben und den Fußball so verstehen, dass man denen nur punktuell noch was beibringen kann. Also ich würde jetzt nicht nach Bayern München gehen und würde denen jetzt versuchen, den Fußball zu erklären, weil die natürlich so erfahren sind und die wissen genau, den Laufweg muss ich jetzt machen, den Laufweg muss ich noch machen. Ich glaube, da gilt es eher darum, die Mannschaft zusammenzuhalten, dass eher die soziale Kompetenz eher gefordert ist wie die fachliche Kompetenz. Das ist meine Meinung. Ich habe es noch nie trainiert. Das ist jetzt nur als Außenstehender, würde ich jetzt sagen, dass es da eher darum gilt, die Ersatzspieler oder die Spieler, die nicht so häufig zum Einsatz kommen, trotzdem in eine zufriedene Rolle zu bringen, dass sie, wenn man sie benötigt, dann wirklich auch eine Top-Leistung bringen können. Ich glaube, das ist die größere Aufgabe, wie denen nochmal das Fußballspielen beizubringen.
Wie sehr kann man als Trainer soziale Kompetenz lernen?
Ich glaube, auch da geht es eher darum, aus seinen vorherigen Stationen vielleicht dann das eine oder andere gut zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist mir trotzdem wichtig. Da müsste ich vielleicht das eine oder andere nochmal von meiner Seite aus nachbessern. Ich glaube, ein Trainer, der in der heutigen Generation nicht kommunikativ ist und nicht empathisch ist und nicht authentisch ist, ich glaube, der wird schwierig haben.
Wir fliegen mal kurz weiter. Vom einen Traditionsclub zum nächsten, quer durch die Republik, eben mal kurz in die Pfalz. FCK ist ja auch da. Der Fußball schon etwas Wichtigeres. Wie kam das zustande von Schalke nach Kaiserslautern?
Ja, Kurt Jara war damals Trainer in Kaiserslautern und deswegen, er wollte mich haben, weil er genau mich als Spielerprofil so noch mit dazu nehmen wollte. Und auch da haben wir uns relativ schnell geeinigt, weil Schalke war klar, geht nicht weiter. Und die zwei Vereine haben sich dann auch geeinigt und dann ging es eigentlich relativ zügig, ja, weil er einen anderen Fußball gespielt hat wie Jupp Heynckes. Bei Kaiserslautern ging es dann natürlich auch eher darum, Arbeiter Malocher eigentlich so ähnlich wie auf Schalke, aber dann musst du halt auch einen Trainer holen, der das dann verkörpert. Und ja, auf Kaiserslautern war es gegeben und deswegen bin ich dann auch dahin.
Warst aber auch nicht lange, ne?
1,5 Jahre, weil dann auch ja, Kurt Jahre dann leider auch gehen musste, obwohl wir, glaube ich, auf Tabellenplatz 6 oder 7 waren. Hat dann keiner so richtig verstanden, warum er gehen musste. Haben dann, glaube ich, auch in der Führungsebene einige falsche Entscheidungen getroffen. Das ist dann so. Ja, und dann haben sie neue Trainer geholt, die dann wieder eigene Ideen hatten, eigene Spieler mitgebracht haben. Ja, und dann ist es halt Teil des Geschäfts. Wenn dann ein Trainer zu dir sagt, du, mit dem plane ich nicht, dann muss man sich wieder was Neues suchen.
Hast du gefunden, gar nicht so weit weg, da Hoffenheim, 2-6, will ich noch erstmal sagen, eher noch das Projekt Hoffenheim, oder?
Projekt Hoffenheim, ja, damals war ja dann trotzdem noch Lorenz Günther Köster dann auch dort.
Kannte dich noch, genau.
Ja, genau, er wollte mich dann auch unbedingt nach Hoffenheim holen und dadurch, dass ich mich bei ihm auch immer wohlgefühlt habe, obwohl es dann dritte Liga war, natürlich ist dann trotzdem nochmal ein Sprung, von der ersten in die dritte Liga zu gehen. Aber das Projekt hat mich schon auch gereizt und überzeugt und dadurch, dass ich dann auch den Trainer hatte, den ich kannte, habe ich das Ganze dann mal in Angriff genommen.
Und es ist der genau der richtige Verein, um eine Trainerkarriere zu machen. Du hast nämlich gespielt mit Matthias Jeißle, mit Scholt Löw, mit Sebastian Hoeneß, mit Alexander Blessin. Alle mittlerweile erfolgreiche Trainer, ne?
Ja, und ich freue mich für jeden Einzelnen, weil die natürlich damals dann richtige Entscheidungen für sich getroffen haben. Und ja, und insofern haben sie es dann auch verdient, dass sie jetzt wirklich so gute Trainer sind.
Ist das echt nur ein Zufall oder waren die damals auch so wie du auch schon in den frühen Jahren anders gestrickt, sich mehr mit Fußball beschäftigt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass ich glaube, bei Matze Jeißle zum Beispiel, da ging es dann darum, er hat so eine schwere Knieverletzung, dass es dann nicht mehr weitergeht. Und Ralf Rangnick hat ihn ja immer gefördert und hat ihn dann in die Trainerschiene mit reingebracht. Und es war ja dann trotzdem so ein eigener Kosmos. Und der Kosmos ist ja dann so ein bisschen erweitert worden durch das RB, durch die RB-Geschichte. Und dadurch sind die halt alle drin geblieben. Und damals, wenn du aus der RB-Trainerschiene, Hoffenheim-Trainerschiene irgendwo rausgekommen bist, dann warst du ja das Nonplusultra, so haben es ja immer verkauft. Und ja, dahingehend haben schon alle Vereine dann die Finger danach geleckt, solche Trainer irgendwie, egal ob aus der Jugend oder aus dem Trainerstaff, da zu bekommen. Und ja, und deswegen haben sie alles richtig gemacht und stehen dann auch zurecht da, wo sie stehen.
Ja, fand ich irgendwie bemerkenswert. Alle Mann in Aachen und dann das kurz noch besprechen. Die Herren Balakow und Bobic waren in Bulgarien und haben gedacht, wir brauchen hier jemanden. Der Jochen Seitz. Wie hieß denn für ein FC?
Cerno Moritz Burgas.
So. Schwarzes Meer? Ist es Schwarzes Meer? Weiß ich
Ja,
nicht.
genau,
Ja.
Schwarzes Meer. Ja.
Also, du sitzt da irgendwo auf deinem Sofa und da kommt ein Anruf. Wer hat dich angerufen? Freddy oder Kasimir oder.
Freddy hat mich zuerst kontaktiert,
Und
hat
dann hat
gefragt,
er
ob ich
gesagt, hast du
aussieht.
Bock auf Bulgarien? Und hast du gesagt, was?
Genau. Ja, meine Frau ist aus Bulgarien, also die habe ich ja
Ah.
damals in Stuttgart kennengelernt. Und dann kam der Kontakt natürlich zustande, dass die beide nach Bulgarien gehen. Und dann haben sie natürlich die glorreiche Idee gehabt, ey, wir können doch mal den Jochen kontaktieren. Da ist momentan nicht so zufrieden in Aachen und ja, haben das gemacht. Und ja, ich habe es dann mit meiner Frau natürlich besprochen. Meine Kinder waren natürlich auch 4 und 6. Alle, das war ja dann trotzdem auch nicht ganz so einfach mit Schulen und so. Und trotzdem wusste ich natürlich, die Familie oder meine Schwiegereltern leben ja noch in Bulgarien auch. Und einfach für mich dann auch mal eine Auslandserfahrung mitzunehmen. Und deswegen hatte ich das wunderbar angeboten. Burgas ist auch eine wunderschöne Stadt und direkt am Meer. Also das war auch ein richtiger Schritt, den ich dann zu dieser Zeit getan habe.
Fußballerisch ein bisschen Abenteuer.
Ja, aber trotzdem, also wir haben ja dann auch in der ersten Liga, haben dann immer so um Platz 3 bis 5 mitgespielt. Also die konnten schon Fußball spielen. Also es war nicht so, dass man da jetzt mal seine Karriere mal locker ausklingen kann, sondern auch da wurde wirklich attraktiver Fußball gespielt und ja, da ist man schon immer richtig gefordert worden.
Und es hat einer mitgespielt im Kader, habe ich eben auch nachgeguckt, der hieß tatsächlich Michel Platini.
Ja.
Aber
Also,
es war nicht der berühmte
ja, genau.
Franzose,
Ja,
ja.
war ein Stürmer gewesen. Ich glaube, der hat aus Argentinien auch. Also der kam aus Argentinien. Und ja, ganz interessanter Spieler eigentlich. Hat dann auch ein bisschen Verletzungspech, aber der Name natürlich, der hat für sich gesprochen.
Das war schon stark. Ja, und dann wieder nach Bayern Alzenau, dann Spielertrainer, da sind wir drauf gekommen und jetzt sind wir mehr oder weniger am Ende. Aber natürlich, wir haben eben über Kollegen gesprochen, die unfassbare Karrieren machen. Wir haben über Trainer-Koryphäen gesprochen. Ein Spieler hat Ziele, der will in die erste Liga, der will Nationalmannschaft spielen, der will auch mal ins Ausland. Was sind so deine Ziele?
Ja, irgendwann hätte ich natürlich schon mal Bock, ja, mal 1, 2 Ligen noch höher zu trainieren und dann einfach das auszuprobieren, was man jetzt in der 4. Liga gestaltet hat. Ich würde mir es durchaus zutrauen, aber dann gehören natürlich auch Vereine dazu, die mir dann auch die Chance geben. Mittlerweile ist es im Fußball leider so, dass halt viele sportliche Leiter dann erstmal danach gucken, ob die einen Trainer finden, der schon mal in der gleichen Liga schon mal trainiert hat oder mal Liga oben drüber trainiert hat. Vielleicht wäre es auch mal für den einen oder anderen Verein interessant, vielleicht auch mal Liga unten drunter zu schauen. Da gibt es bestimmt auch gute Trainer, die vielleicht auch mal die Chance verdient hätten.
Wie denkst du, es kommt von alleine, weil wenn ich hier wieder Erfolg habe, möglicherweise wieder da oben mitspiele oder auch aufsteige, kommen die Anrufe alleine oder musst du was dafür tun? Hast du einen Berater? Machst du selber Gespräche, Networking oder was macht man so als Trainer?
Ja, teils, teils. Ab und zu kennt man noch jemanden, wo man sich mal ins Gespräch bringen kann, aber das meiste läuft natürlich mittlerweile auch über Berater ab. Ich habe mir dann, wie ich ein Jahr arbeitslos war, dann auch eine Berateragentur gesucht, die auch ein paar Trainer mit in ihrem Portfolio hat. Und ja, mittlerweile geht es halt nur so, weil sich selber dann anbieten, irgendwo ist dann auch komisch. Ich bin froh, dass ich es getan habe, weil sonst wäre der Kontakt nach Lok Leipzig wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen. Und ja, deswegen glaube ich, geht es heutzutage dann in einem gewissen Level dann nur noch mit Berater.
Es geht mir jetzt auch gar nicht um den Verein, es geht mir nur als Beispiel. Aber wenn ich jetzt dann irgendwo interessiert bin, Liga 3 zu trainieren oder Liga 2 und dann sehe ich das. Zum Beispiel der SV Waldhof Mannheim einen holt, den keiner in der Liga kennt. Du hast eben gesagt, es muss einer von oben kommen. Den kennt aber keiner. Der kommt, glaube ich, ein Österreicher. Der sollte eigentlich U19-Trainer in Regensburg werden. Auf einmal ist er Cheftrainer der dritten Liga. Wenn man dann in Leipzig auf dem Sofa sitzt, was denkt man da?
Ja, ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ja, man wundert sich natürlich erstmal, versucht dann tatsächlich mal so ein paar Hintergründe rauszukriegen, warum es so ist. Also ich habe dann auch natürlich logischerweise mal bei meinem Berater angerufen und habe gesagt, du Mannheim, wäre ja auch eine Geschichte, ist um die, ja, ich sag mal 1,5 Stunden von mir weg und 1 Stunde, wäre ja eigentlich eine coole Geschichte, auch nach der Geschichte Viktoria Aschaffenburg, ob da eine Möglichkeit besteht. Ja, und dann hört man natürlich sowas. Ja, irgendwo muss es ja eine Verbindung geben, warum sie auf so einen Trainer gekommen sind. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht hat man irgendwann mal die Chance, da auch mal hinzukommen. Ich würde mir es selber wünschen. Aber ja, im Fußballbereich gibt es manches Kurioses. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Chance bekomme.
Ich freue mich nur darüber, dass wenn einer im Fußballgeschäft ist, so wie du, sich genauso wundert wie einer, der etwas außerhalb ist und auch auf dem Sofa sitzt und denkt, hä? Was
Ja.
passiert denn da eigentlich?
Ja. Ja, also da sind wir gar nicht anders gestrickt.
So, ganz kurzfristig, 17. August, haut ihr die Schalker weg?
Ja, ich glaube, da muss viel zusammenkommen. Wenn Schalke mal nicht so einen guten Tag hat und wir vielleicht ein außergewöhnlicher, dann glaube ich schon, dass wir sie ärgern können. Ansonsten sind wir natürlich krasse Außenseiter, aber wie gesagt, wir versuchen alles. Wir wollen den Zuschauern einfach wieder ein tolles Fußballerlebnis mit nach Hause geben und dann schauen wir, ob wir sie ein bisschen ärgern können.
In den letzten 2 Jahren hatten sie öfter mal nicht so einen guten Tag, erinnere ich mich. Aber ihr erstes Spiel jetzt gegen Hertha war schon beeindruckend. Auch da, wen haben die denn da geholt als Trainer? Und man sitzt da, wer ist das? Scheinbar, na, man darf
Ja,
nicht mal gleich meckern, man muss es, glaube ich, erstmal beobachten, ne?
da muss ich erst mal schauen. Genau, jeder Trainer hat ja auch seine eigene Philosophie. Ich glaube, am Anfang die Euphorie, man ist natürlich erst mal da, dann spielst du vor ausverkauftem Haus gegen einen Top-Favoriten aus Hertha. Wer da nicht motiviert ist, also, dem kann man nicht helfen. Ist vielleicht dann ein bisschen was anderes, wenn du nach Lok Leipzig kommst. Mal schauen.
Genau, da ist es nämlich genau umgekehrt. Das hat ihn nämlich alle voll motiviert. Die Hütte steht hinter
Das
euch.
auf jeden Fall.
Wird ein geiler Fußballnachmittag, so oder so.
Definitiv.
Kurzfristig viel Spaß dafür und viel Erfolg.
Danke dir.
Langfristig natürlich auch da Erfolg, auch in deiner Karriere. Und wenn du dann irgendwo landest bei Manchester City und Pep Guardiola ablöst, dann reden wir
Genau.
wieder, würde ich sagen, ne?
Können wir gerne machen.
Ja.
Ja. Vielen Dank
Vielen
auch
Dank
für
für
die
deine
Einladung.
Zeit. Ja,
Jawohl,
genau.
danke
Bleib
dir.
gesund, ne?
Jawohl, danke, wünsche dir auch. Mach's
Alles
gut.
Gute.
Ciao.